Guten Tag, Frau Kiene.
Herr Mertin, die Kirchengeschichte ist reich an satirischen Darstellungen christlicher Würdenträger. Was sagt die Kampagne gegen die britische Fernsehserie Pope Town über das Selbstbewusstsein der christlichen Kirchen aus?
Ja, ich glaube, dass Sie zum einen ein wenig von dem vergessen haben, was einmal Teil Ihrer Kirchengeschichte war, dass man nämlich mit vielerlei Mitteln und vielen Gestaltungsformen um Wahrheit, um gegenseitige Geltungsansprüche gestritten hat und dabei alle beteiligten Seiten immer auch die Satire als ein Mittel der Meinungsäußerung eingesetzt haben. Und dass man sich heute so darüber aufregt, kann ich nur so deuten, dass man sich in so einer gewissen behäbigen Freundlichkeit eingerichtet hat und über diese Stilmittel, sich miteinander auseinanderzusetzen, nicht mehr gewöhnt hat.
Welche Beispiele für Satire in der christlichen Kirchengeschichte würden Sie denn besonders hervorheben?
Zur öffentlichen Auseinandersetzung im satirischen Stil ist es vor allen Dingen in der Reformationszeit gekommen, wo es dann Flugblätter und auch verbreitete Karikaturen gab, wo man in einer Form miteinander gestritten hat. Martin Luther als siebenköpfiges Ungeheuer, der Papst als Esel und so weiter. Also da ist es sehr reich, gerade im Beginn des 16. Jahrhunderts, Karikaturen und Satiren, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können.
Inspiriert von der rhetorischen Dramaturgie der Eskalation in der Diskussion um die Mohammed-Karikaturen ließ sich jetzt das Landeskomitee der Bayerischen Katholiken Ende vergangener Woche sogar dazu hinreißen zu fragen, ob denn erst Steine fliegen und Fensterscheiben zerbersten müssten, ehe in diesem Land religiöse Toleranz auch für Christen gelte. Welche kirchenpolitische Strategie steckt hinter dieser Form der Öffentlichkeitsarbeit?
Ja, ich glaube, es kommt zu etwas, was ein journalistischer Kollege geschrieben hat, zu einer Art Wettlauf des Betroffenseins. Es besteht offensichtlich das Gefühl, dass man als Religion nur noch ernst genommen wird, wenn man öffentlich eine tiefe Betroffenheit durch irgendwelche Vorgänge artikuliert. Wenn man also sozusagen nur sagt, damit bin ich nicht einverstanden, dann so meinen offensichtlich diese Leute, dann werden sie nicht gehört und machen jetzt eine Eskalationsrhetorik. Also sie drohen implizit damit, das können wir auch, und ja, verunklaren eigentlich damit die Situation. Ziel, glaube ich, ist eine Änderung des Paragraphen 166, der sogenannte Blasphemieparagraph, der ja bisher an die Störung der öffentlichen Ordnung geknüpft ist, der soll wieder verschärft werden zugunsten einer engeren Bestimmung der Blasphemie.
Welche kirchlichen Machtinteressen stecken hinter der Inanspruchnahme des Begriffs der Blasphemie für eine Satiresendung, die Kirchenvertreter als korrupte und infantile Charaktere darstellt?
Ich glaube, das Wunschziel ist, dass Kirche in einem formalen Sinne nicht mehr kritisierbar ist, sondern dass sie sozusagen ohne kritisches Instrumentarium, so wie es in der modernen Öffentlichkeit sich ja ausgebildet hat, wahrgenommen und für angemessen gehalten wird. Das ist natürlich nicht der Wirklichkeit entsprechend, aber am liebsten hätte man, dass man in den positiven Ergebnissen, also Papstwahl, Weltjugendtag wahrgenommen wird, aber nicht in der kritischen und satirischen Wahrnehmung, die natürlich immer grotesk verzerrt, aber ein Teil unserer öffentlichen Kultur ist. Und es wäre natürlich besser, wir würden uns auch den moderaten muslimischen Stimmen anschließen, wie dem Mohammed Kalisch, dem Leiter des Zentrums für religiöse Studien an der Universität Münster, der sich auch für die ersatzlose Streichung des Paragraphen 166 eingesetzt hat, weil er sagt, eigentlich ist das ein so variabler Paragraph, dass es sinnvoller wäre, wir würden uns positiv, auch kritisch dann zu solchen Satiren äußern, aber das nicht auf juristischem Wege machen. Und das scheint mir auch der Weg, den die Moderne uns aufgezeigt hat.